Denn das ist die Schwierigkeit auch bei mir. Deswegen Grundsatzrede, glaubt mir bitte gar nichts, sondern prüft alles und das Gute behaltet. Steht im 1. Thessalonicher Brief. Das ist das. Ich kann euch nur was bieten und ihr überprüft es bitte. Das gilt heute, ganz besonders, wenn es um Politik geht, aber auch bei jeder anderen Predigt. Überprüft, was Menschen euch sagen, inklusive Pastor, Papst, Bischof etc. und natürlich auch von weltlichen Politikern. Prüfen anhand der Bibel. Das ist das, woran wir prüfen können. Wenn das wegfällt, haben wir kein Fundament, irgendwas zu prüfen. Wenn die Bibel einfach nur ein menschengemachtes Buch ist, ist sie nicht Grundlage unseres Glaubens und damit taugt es nicht zum Prüfen. Aber die Bibel ist meiner Ansicht nach Gottes heiliges Wort, ja, vom Menschen geschrieben, nicht vom Himmel gefallen, aber Gott hat alles arrangiert, Gott hat seinen Heiligen Geist hineingesteckt und die Menschen so instruiert, dass sie das aufschreiben, was er drin haben will. Und es gibt ja über 10.000 Schriften, auch gerade zu Jesu Zeiten. Und Gott hat die drin haben wollen, die er ausgesucht hat durch Menschen. Aber er hat alles arrangiert. Und deswegen ist es Gottes heiliges Wort. Und es taucht, um unsere eigene Meinung zu hinterfragen und zu überprüfen. Wenn das wegfällt, wenn ich die Wahrheit der Bibel bezweifle, kann jeder alles erzählen über Gott und die Welt. Dann gibt es keine Grundlage mehr. Das ist die Basis, warum wir hier sind. Wir glauben, dass die Bibel heilig ist. Das heißt nicht, dass wir alles verstehen. Das heißt, dass wir sie fragen dürfen. Wir können Zweifel haben. Wir können sie sogar, wie manche Wissenschaftler, durch den Kakao ziehen. Aber am Ende bleibt es immer die Wahrheit. Und die Wahrheit setzt sich immer am Ende durch. Und deswegen überprüft das bitte. Natürlich habe ich auch meine eigene politische Meinung. Und ich habe das Problem, ich muss unterscheiden, was ist meine persönliche und was ist Gottes Meinung. Und das schwere Thema, was wir letztes Mal angefangen haben, Römer Kapitel 13, die Verse 1 bis 7, ist, dass wir uns, jede Seele, steht in der Elberfelder, konkrete Übersetzung aus dem Griechischen, jede Seele soll sich der Autorität, der Obrigkeit unterordnen. Da gab es ein paar Rückmeldungen, ein paar Proteste. Oh ja, will ich nicht, habe ich keine Lust zu. Bei den Grünen vielleicht, bei der SPD nein, aber bei den FDP, nee, auch nicht. Lindner kann ich nicht leiden und so weiter. Jeder hat so seine Vorzüge und seine Parteien, wo er selber sagt, ja, da könnte ich mir vorstellen, mich unterzuordnen, aber bei der nicht. Ihr kennt ja das Theater gerade im Augenblick in dieser Welt, ob das AfD ist, ob das Trump ist. Und ich denke und ich bin überzeugt davon, dass Gott nicht umsonst diese Zeit ausgewählt hat, dass wir dieses Thema bearbeiten. Denn letzte Woche, wisst ihr, es war in Amerika, überraschend ausgegangen und unsere Regierung stürzt ins Chaos. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass Gott uns dieses Thema ans Herz legt. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber ich kann euch ein bisschen Nahrung geben, damit ihr selber weiterdenken könnt über dieses Thema. Das Wichtigste ist es nicht. Das ist ein spezielles Thema im Christsein. Aber das ist ja gerade das Interessante. Was sagt Gott zur Sexualität? Was sagt Gott zur Arbeit? Was sagt Gott zur Schule? Was sagt Gott zu meiner Zukunft? Was sagt Gott zur Politik? Wie soll ich mich ihr gegenüber verhalten? Was sagt Gott zu Feinden? Haben wir eben gehört, zum Nächsten. Und natürlich interessiert uns das, was Gott zu verschiedenen Themen zu sagen hat. Bei manchen müssen wir sagen, verstehe ich nicht, will ich noch nicht, habe ich keine Lust zu, mich unterzuordnen unter der Politik und der Obrigkeit, lege ich erstmal beiseite. Und das ist okay, weil solche kleinen Detailfragen bestimmen nicht über deine Zukunft im Himmel oder im Paradies. Leben nach dem Tod hast du immer nur dann, wenn du an Jesus glaubst. Und dann kommt ein Punkt und dann gibt es viele Fragen, die zu klären sind im Leben. Wie ich mich verhalte, was sagt Gott dazu, was sagt Gott dort zu und dann muss ich lernen. Das nennt sich Nachfolge, Jüngerschaft. Ich lerne von Gott zu kleinen Detailfragen. Und das ist die Aufgabe, die wir als Christen haben. Aber die ist nicht, wie es fromm heißt, heilsentscheidend. Ob ich mich unterordne unter der Obrigkeit oder nicht, bestimmt nicht über mein Heil, was ich in Zukunft nach dem Tod habe. Das alleine bestimmt mein Glaube an Jesus Christus. Ob ich an die Schöpfung in 7 Tagen glaube, ob ich an die Sintflut Noahs glaube, ob ich die Gesetze Moses auswendig kann oder nicht, ob ich Probleme damit habe, mich unterzuordnen unter der Obrigkeit, entscheidet nicht über meine Zukunft im Himmel bei Jesus Christus. Das ist die Grundlage dieser Predigt. Ich bin nur ein Mensch, hinterfragt mich, prüft es anhand der Bibel und wisst, dass dieses Thema nichts mit dem Heil zu tun hat, mit der Ewigkeit. Aber es ist wichtig, vieles nachzudenken, über vieles nachzudenken. Und der Text lädt einfach dazu ein, der Predigttext darüber nachzudenken, denn es enthält dieser Text, Micha Kapitel 4, heute der Predigttext, ein ganz bekanntes Wort, was von Kirche und von Staat missbraucht wurde. Ihr kennt es, Schwerter zu Pflugscharen machen und Spieße zu Sicheln. Und diese hervorragende, wunderschöne Aussicht, es wird kein Volk wieder das andere, das Schwert erheben und das Schönste, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ja, das ist es. Das hätte ich auch gerne. Aber wir können dazu nichts tun. Das Bild, was wir in Micha 4 bekommen, hat nichts mit unserer Welt zu tun. Und es ist keine Option, dass wir das hinkriegen. Es wird nicht hier und jetzt passieren, dass Schwerter zu Pflugscharen gemacht werden und eben Spieße zu Sicheln. Und wir werden nicht verlernen, Krieg zu führen. Dieser Text, und das ist Vers 1, der wird dann vergessen nämlich. Das steht in den letzten Tagen. In den letzten Tagen. Da können wir überlegen, was sind die letzten Tage? Die Bibel sagt, hat zwei Möglichkeiten. Entweder ist es schon der Anbruch des Himmelreiches, also des Paradieses, oder die Bibel, das ist jetzt ein bisschen Schwarzbrot, sagt, vor dem Endgericht kommt das sogenannte tausendjährige Friedensreich. Was viele nicht wissen, Jesus kommt vor dem tausendjährigen Friedensreich wieder und dann beginnt diese Zeit, die hier beschrieben wird, eine Friedenszeit. Aber Jesus muss vorher wiederkommen. Und es ist Gottes Werk, dass Schwerter zu Pflugscharen gemacht werden und nicht Menschenwerk. Und es ist eine Illusion, eine gefährliche Träumerei. Wenn wir denken, wir Menschen könnten das hinkriegen, dann verrennen wir uns, weil es nicht die Wahrheit ist. Also es gibt diesen Wunsch und diese Illusion, kann ich gut nachvollziehen. Nur Gottes Wort sagt das nicht. Und hier packen Menschen und Obrigkeit und Regierung ihre Wünsche hinein und interpretieren dann einen kleinen Ausschnitt eines Wortes und sagen, das ist es. Das wollen wir hinkriegen. Wir sind im Auftrag, diesen Frieden umzusetzen, Schwerter zur Pflugschar zu machen. Sind wir nicht, können wir nicht. Es ist rein Gottes Werk, wenn sowas passiert. Ähnliches, ihr wisst es alle, der Regenbogen. Der Regenbogen wird gerade missbraucht, Gottes Zeichen für menschliche Ansichten über Sexualität und Vielfalt, und hat mit dem, wie Gott das gemeint hat, nichts mehr zu tun. Und Gottes Zeichen wird missbraucht für eigene menschliche Ideen und Vorstellungen. 1. Mose 9 lautet, ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut, und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde vernichten. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke und der Bogen in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken. Das ist genau das Gegenteil. Der Regenbogen reflektiert die Vielfalt von Sünden und Fehlern, die Gott nicht gefallen, aber er verpflichtet sich dadurch und sagt, deswegen, wegen der Vielfalt eurer Sünden, werde ich es nicht noch einmal machen, wie ich es zu Noahs Zeiten gemacht habe, dass ich alle ausradiere und töte. Das ist das. Und das heißt nicht, macht, was ihr wollt. All eure Sünden und eure Schulden sind mir egal, alles ist in Ordnung. Das heißt es nicht. Trotz unserer Sünden, trotz unserer aller Schuld wird Gott die Welt nicht wieder durch eine Riesenflut erledigen. Das ist der Regenbogen. Und auch hier nehmen Menschen den Regenbogen und gehen weg von dem eigentlichen Sinn, den Gott in seinem heiligen Buch festlegt. Er hat das Copyright auf den Regenbogen. Und wir Menschen nutzen es für unsere Zwecke. Wir brauchen es. Wir werden das Böse in dieser Welt nicht ausrotten. Wir werden auch Missverständnisse und Illusionen nicht ausrotten können. Und bitte versteht mich richtig, wir sollen natürlich, wie wir es eben gehört haben, Friedensstifter sein. Jesu Botschaft verkünden, sie verbreiten, sie vorleben. Die Liebe Gottes vorleben, Gerechtigkeit, Frieden üben, dass Menschen es gut geht und sie leben können, Nahrung, Trinken, Kleidung, Gesundheit haben. Das ist unser Auftrag. Wir dürfen uns nicht als Christen Illusionen hingeben, die so gar nicht wahr sind. Wir haben die Aufgabe als Christen, die Wahrheit zu leben und zu verkünden und uns nicht irgendwelchen menschlichen Träumereien oder Illusionen hingeben, die nicht so in der Bibel stehen. Weil dann liegen wir falsch und dann verkünden wir falsche Sachen. Mach dir keine Sorgen, alle kommen in den Himmel. Menschliches Denken, menschliches Wünschen habe ich auch. Natürlich wünsche ich mir das. Aber die Bibel sagt eben was anderes. Glaub an Jesus und du kommst in den Himmel. Glaub nicht an Jesus und du kommst nicht in den Himmel. Und das ist nicht nur eine Stelle, die das sagt. Da kann ich nicht irgendwas anderes predigen oder behaupten. Die Stärke von uns Christen ist, dass wir uns nicht Illusionen hingeben, sondern uns mit der harten Wahrheit beschäftigen. Und die steht in der Bibel. Ja, wir werden sterben. Es führt kein Weg dran vorbei. Und in dieser Zeit muss ich ein Mittel gegen dieses Sterben, gegen den Tod finden. Und das ist Jesus Christus. Und so gibt es viele Wahrheiten, für die wir verantwortlich sind. Auch in der Politik. Wir sollen uns einmischen. Und wir sollen Fahne zeigen, Flagge zeigen. Wir sind Christen, wir sehen manches anders, als die Welt es sieht. Manches überschneidet sich, da können wir mitgehen. Manches überschneidet sich nicht, da können wir nicht mitgehen. Bei einigen lohnt es sich, sitzen zu bleiben. Bei anderen Sachen lohnt es sich, aufzustehen. Wir sind dafür verantwortlich, dass Gottes Worte und Erklärungen nicht zur Lüge für die eigenen Interessen umgedeutet werden. Der Regenbogen ist ein gutes Beispiel, aber auch Schwerter zu Flugscharen zu machen, ist auch ein gutes Beispiel. Glaube und Politik ist ein sehr schwieriges Thema. Es gibt ja diese Illusion, man muss Politik und Religion trennen und Glauben klappt nicht. Sowohl die Regierung mischt sich ein in die Religion und in die Gesetze und Moralvorstellung, als auch umgekehrt haben wir den Auftrag aufzustehen, wenn die Regierung eben Böses tut, dass wir als Christen dagegen etwas unternehmen. Paulus stellt klar, das ist die erste Bibelstelle auch, und die wir letztes Mal hatten, wir sollen der Obrigkeit untertan sein und nicht gegen sie rebellieren. Das fällt vielleicht einfach, wenn man in einer Demokratie lebt, so wie hier, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn man da das Extrembeispiel nimmt wie Adolf Hitler oder eben irgendwelche Machthaber, die im Augenblick leben, Kim Jong-un in Nordkorea, oder andere Despoten, die das eigene Volk knechten. Und dann sollen wir untertan sein. Das kann ja nicht zusammenpassen. Wir müssen doch als Christen aufstehen und etwas tun. Was ist also jetzt dieser Vers? Ich soll untertan sein der Obrigkeit. Heißt das jetzt, wir sollen alles schlucken? Wenn die Regierung Schlechtes tut, gegen den Willen Gottes vorgeht, dass wir einfach nur da hocken? Oder sollen wir aktiv werden? Und wenn ja, wie sollen wir aktiv werden? Welches Recht haben wir als Christen? Wie weit dürfen wir gehen, um gegen Unrecht und falsche Politik zu protestieren? Wir kommen nicht drum rum, uns mit diesen Themen zu beschäftigen, weil ich das Gefühl habe, dass die Gesellschaft wieder Richtung Heidentum abdriftet. Vielen geht es auch so von euch. Und das heißt, wir können nicht mehr zu allen Ja und Amen sagen, sondern wir müssen als Christen, als Kirche einen Unterschied machen. Und dann aber nicht mit hochrotem Kopf und Protest und Gewalt und Geschrei, sondern einfach sagen, das ist euer Lebensentwurf. Und jetzt stelle ich euch mal unseren vor auf Grundlage der Bibel. Wir sehen manches anders. Und Gott hat uns die Freiheit gegeben und wir können jedem, mit dem wir reden, auch die Freiheit geben zu entscheiden. Aber Schweigen wird immer, immer schwieriger. Die Gesellschaft, die Politik zwingen uns dazu, aufzustehen und in Ruhe und in Frieden die Sicht von Jesus darzustellen, von Gott. Und das sind wir nicht gewöhnt. Weder protestiert der Deutsche gerne und geht auf Demos, noch stehen Christen und die Kirche gerne auf und protestieren und sind anderer Meinung wie die Regierung. Das war 50 Jahre lang kein Thema, weil die Schnittmenge zwischen christlichem Glauben und Regierung ziemlich groß war. Aber die wird gerade immer kleiner und wir können irgendwann nicht mehr schweigen als Christen. Dann heißt es, ja, ihr dürft doch nicht einmischen in die Politik. Doch, natürlich. Das ist unser Auftrag. Wenn Gott der Regierung die Macht gegeben hat, wie Paulus es sagt, diese Macht wird missbraucht und richtet sich gegen Gott, haben wir sogar den Auftrag Gottes, etwas dagegen zu unternehmen. Nur wie? Nur wie? Wir können nicht anderen Gewalt antun, wir können nicht anderen Schaden zufügen, wenn das widerspricht auch wieder Gottes Willen, dann ist die Frage, wie kriegen wir das hin? Vor allem, wenn eine Regierung da ist, die uns das Leben als Christen schwieriger macht. Da sind wir nicht drin. Herr Fedorowitz hat heute Morgen noch gebetet. Danke, dass wir in Frieden und Freiheit Gottesdienst feiern können. Ja, danke an die Regierung, die das immer noch ermöglicht. Dank an die Gewalt von Polizei und Ordnungskräfte, die das ermöglichen. Danke da. Es ist nicht selbstverständlich. Wir müssen aber aufstehen. Und ein gutes Beispiel, wie das geht in der schwierigen Regierungszeit, ist in der DDR das Friedensgebet der Kirche gewesen. Friedensgebet, und so war es dann auch, friedlich. Und das war nicht nur ein, zwei Tage, nicht eine Woche Friedensdekade oder sowas, sondern die haben lange Zeit dafür gebetet. Das ist, auch wenn es komisch klingt, die beste, friedlichste Waffe von uns Christen, weil Gott unser Gebet hört. Eigentlich ist Gott ja ein Alleinherrscher. Das ist uns klar. Ne? Also Gott ist keine Demokratie. Er ist ein Alleinherrscher. Aber er verspricht, dass unser Gebet Einfluss hat auf seine Entscheidung. Also doch ein Alleinherrscher, der auf seine Menschen hört, die vor ihn treten und beten. Denn das heißt doch dann, dass wir ruhig beten sollen und somit den größten Einfluss auf den Alleinherrscher, auf den Obersten der Obrigkeit haben. Also bleibt das immer noch die friedlichste und beste Waffe, die wir haben. Die DDR hat es vorgemacht und der Pfarrer, der nachher Honecker aufgenommen hat, hat es noch besser gemacht. Der hat das gelebt, was Paulus sagt und Jesus mit der Nächstenliebe meinte. Er hat einen schweren Verbrecher, einen bösen Menschen, der für viele Morde und Unrecht zuständig war und dafür Verantwortung übernehmen muss, auch vor Gott, hat er aufgenommen in sein Haus und hat ihn geschützt vom Mob. Eigentlich menschlich nicht zu verstehen. Du sollst deinen Feind lieben, weil Jesus dich liebt. Aber der hat es hingekriegt. Das ist vorgelebtes Untertansein unter der Obrigkeit. Frieden beten, friedlich protestieren, niemanden dadurch Schaden zufügen und den Feind dann auch noch aufnehmen in seinem Haus. Anderes Beispiel, ich darf das erwähnen, Lydia, von deinen Großeltern. Russland, da war das ja nicht erlaubt, dass man sich trifft, in Frieden und in Freiheit Gottesdienst feiert. Ihr hattet einen Hauskreis, dein Großvater. Und damit das nicht auffiel, kamen immer die Teilnehmer einzeln, der eine 10 Minuten, dann der andere 20 Minuten später, 30 Minuten später. Damit das nicht auffiel, dass man sich trifft im Namen Jesu und die Bibel las. Das war was, das könnt ihr gar nicht vorstellen. Die Bibel, ja, das war richtig hochgeschätzt. Natürlich ist es aufgeflogen, die Nachbarn haben es gesehen, irgendwann angerufen beim Obersten, die verpfiffen und dann gab es natürlich Ärger und du sagst es ein paar Mal, saß dein Großvater deswegen auch im Gefängnis, aber haben sich weiter getroffen. Ja? Friedlich. Und dann passierte was Interessantes, dass die gleichen Leute, die dein Großvater verpfiffen haben bei der Obrigkeit, auch zu ihm und zu der Familie Menschen geschickt haben, die kein Dach unterm Kopf hatten, sondern Hilfe notwendig hatten. Die wollten nicht helfen, aber die sagten, geht doch da zu denen. Euch geht's dreckig, ihr braucht Unterkunft, ihr braucht Pflege. Geht mal zu denen, das sind Christen. Die nehmen euch auf, die üben Nächstenliebe. Und das sind die gleichen, die sie eigentlich verpfiffen hatten bei der Obrigkeit. Und das war keine einfache Sache. Wäsche musste gewaschen werden, Läuse mussten entfernt werden, Flöhe und so weiter. Das war nicht einfach. Komm mal rein, ich habe ein Bett für dich frei, alles gut, sondern die Leute, die dann kamen, das war wirklich Nächstenliebe. Was wäre passiert, hätte der Großvater eine kleine Untergrundorganisation gegründet und wäre gewaltvoll gegen die Obrigkeit vorgegangen, dann wäre irgendwann russische Geheimnis gekommen, hätte wahrscheinlich das Haus platt gemacht und alle Menschen ins Gefängnis gesperrt. Und dann wäre Nächstenliebe im Hauskreis und in dem Haus nicht mehr möglich gewesen. Beispiele, wie das geht, der Obrigkeit untertan sein und gleichzeitig Gottes Nächstenliebe, die in Jesus deutlich wird, leben. Es geht und es beeindruckt auch die Menschen, die eigentlich Böses im Sinn hat. Das ist das Faszinierende. Prüft alles und das Gute haltet fest. Was sagt Gott dazu? Was will er, wie ich mich verhalte? Du kannst mal die Bibelstellen an die Wand werfen, Thees. Weil das ist nicht meine Meinung, da könnt ihr selbst euch ein Bild machen. Das ist die Stelle von Römer 13. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Das sind harte Worte. Jede Regierung hat die Macht von Gott und jede Seele soll sich unterwerfen. Kuba, die Regierung hat die Macht von Gott. Aber sie kann die Macht auch eben missbrauchen. Andere Regierungen auch, auch unsere Macht kann missbraucht werden. Und das ist nicht die einzige Stelle. Mach mal die nächste Stelle, Thees. Petrus sagt es genauso. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder dem Statthalter, den Statthalterherrn, als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Und nächste Stelle. Titus 3. Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemanden zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Was ich damit sagen will, es ist nicht nur Paulus, der das an einer Stelle sagt, sondern es ist in Gottes Wort mehrfach, kommt es vor, dass wir uns untertan machen sollen der Obrigkeit. Machen wir die nächste Stelle, dies. Und so gibt es weitere Stellen. Jesus selbst, Matthäus 22, zeigt mir die Steuermünze, sie aber überreichten ihm einen Denar und er spricht zu ihnen, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sagen zu ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Nächste Stelle, auch bekannt, Jeremia 29, Vers 7. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, feindliche Mächte, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Wer denkt, das war nur Paulus und das ist nicht Gottes Willen, der irrt. Es ist Gottes Wille, dass wir uns unterordnen, so schwer uns das manchmal fällt. Aber es hat seine Grenzen. Martin Luther in Worms. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das Maß ist voll. Ich kann nicht anders, als meinem Gott zu gehören. Zu gehorchen. Mit diesen Worten hat sich ja Martin Luther beim Wormstag im Wormser Reichstag geweigert, seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel der katholischen Kirche, der sollte zurückgenommen werden, hat er sich aufgelehnt. Da sage ich, ich kann nicht anders, das ist die Wahrheit. Egal, welche Strafe mich erwartet, ich kann die Wahrheit nicht verschweigen. Wer weiter dazu nachdenken will, 1523 erschien von Luther die Schrift von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei. Pastor Dietrich Bonhoeffer hatte eine Pfarrstelle in London, sicher, war in den USA, sicher, und er entschied sich zum Widerstand gegen Nazi-Deutschland, kam freiwillig zurück nach Nazi-Deutschland, um friedlichen Widerstand zu leisten. Sein Beispiel lautet zu diesem Thema, was wir haben, wo ist die Grenze von uns Christen, wo müssen wir eingreifen? Sein Beispiel lautet, wenn ein Wahnsinniger mit dem Auto durch die Straßen rast, kann ich mich als Christ nicht damit zufrieden geben, die Überfahrenen zu beerdigen und die Hinterbliebenen zu trösten, sondern ich muss dazwischen springen und ihn stoppen. Das hat er versucht, auf seine Art und Weise. Und das ist natürlich schwierig zu unterscheiden, wann ist es soweit? Wann ist Gebet dran und wann ist friedlicher Protest dran? Wann muss ich eingreifen? Da hilft nur Gebet und dass Gott uns den Weg weist. Wichtig ist nur, Gewalt kommt für uns Christen nicht in Frage. Wer denkt, er hätte die Berechtigung, mit Maschinengewehr irgend in eine Diktatur reinzustürmen und alle umzupusten und denkt, er hätte Gottes Werk damit vollbracht, der irrt. Für solche Sachen ist Gott selber zuständig. Und da kann sein, dass ein Machthaber wie in der Apostelgeschichte mal einfach von Würmern aufgefressen wird, weil er sich gegen Gott entschieden hat. Aber das ist Gottes Handeln. Die Rache ist mein. Römer 12 steht davor, vor diesem sich untertänigst vor der Obrigkeit geben. Die Rache ist mein. Und die sollten auch Machthaber fürchten. Wundert ihr euch nicht, dass böse Regierungen nie lange überlebt haben? Ich kann darüber streiten, ob Hitler jetzt lange an der Macht war. Aber von der ganzen Weltgeschichte her war das kurz und er ist nicht mehr da. Gott mag vielleicht geduldig handeln und vielleicht etwas langsam, aber er handelt. Und das sollte auch den Machthabern klar sein. Ein letztes, jetzt wird es noch mal ein bisschen theoretischer. Ich habe in einer Dogmatik gelesen, ich habe verschiedene Predigten gelesen, ich habe verschiedene Kommentare zu den Bibelstellen gelesen. Sie sagen übrigens alles das eine, wir haben keine Wahl. Da steht, wir sollen untertan sein, der Obrigkeit. Da gibt es keine zweiten Gedanken, keine Ausreden. Es geht nicht anders. Und dann gibt es sogenannte Dogmatiken. Das sind Bücher, die von Menschen geschrieben worden sind, die sich selber schon Gedanken gemacht haben, wie verhält sich denn ein Christ, was steht dazu in der Bibel. Und dann gibt es die Themenliste in so einer Dogmatik. Und da kann man nachschauen im Inhaltsverzeichnis, wie sieht es aus, Politik, Christsein, Politik, gucke ich nach. Gibt viel Mist, gibt schlechte Dogmatiken und Kriterium ist genauso wie bei uns. Der, der die Dogmatik schreibt, muss Gottes Wort für heilig schätzen und eben Jesus Christus in den Mittelpunkt stellen. Tut jemand das nicht, schreibt eine Dogmatik, könnte die einfach in den Müll werfen. Die taucht nichts. Aber wenn Menschen so ein Werk verfassen, Glaubenslehre heißt es auf Deutsch, und sie glauben an die Heiligkeit der Schrift und an Jesus Christus als der Retter, der Heiland, den Gott uns schickt, dann wird es interessant, weil dann müssen wir uns nicht immer selber Gedanken machen über schwierige Themen, sondern können nachlesen. Und ich fand von Wilfried Herle den Artikel zum Christsein und Politik so gut, dass ich Ihnen die Konsequenzen, die er daraus zieht, dann mal vorlesen möchte. Weil sie eben besonnen sind und eigentlich zu dem passen, was ich selber auch herausgefunden habe. Er schreibt, wenn der staatliche Auftrag als Mandat Gottes zu verstehen ist, so hat die Kirche Anlass, diesen Auftrag, der nicht der ihrige ist, zu respektieren und seine Wahrnehmung zu bejahen. Sie tut dies in angemessensten durch das Gebet, für die Inhaber politischer Macht. Betet für unsere Regierung, heißt das, betet für Trump, betet für die Regierungen, die euch aufs Herz gelegt werden. Da ist es wieder, das Gebet. Zweiter Punkt, den er sagt, auf Grundlage von Römer 13, ist der staatliche Auftrag als Mandat Gottes zu verstehen, so ist seine Erfüllung nicht beliebig, sondern daran zu messen, das ist schwierig, aber ihr wollt ja ein bisschen Schwarzbrot haben, sondern daran zu messen, ob und inwieweit sie der Schaffung von Recht und Frieden und so der Eindämmung des Bösen und der Entfaltung des Lebens dient. Also, wir können die Regierung da messen. Was tut sie gegen das Böse, gegen böse Menschen, die uns Böses tun wollen oder gegen böse Menschen, die auftreten in Amsterdam oder so? Was tut die Regierung dagegen und was tut sie dafür, dass sich Leben entfalten kann? Daran kann sie gemessen werden. Dann, und das ist einer der wichtigsten Punkte, jetzt geht es nämlich zum, wenn es nicht so ist, die Respektierung der politischen Machtinstanzen findet dort ihre Grenze, wo diese Instanzen sich selbst in den Dienst des Bösen stellen, statt ihm in den Weg zu treten. Wo die Inhaber politischer Macht zur Sünde auffordern, darf ihnen nicht Folge geleistet werden. Und er zitiert hier danach Apostelgeschichte 5, Vers 29, du sollst Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Aufruf zur Sünde geht nicht. Und auch wenn sich die Politik in Auftrag des Bösen stellt, Menschen umbringt, Judenverfolgung, krassestes Beispiel, aber es gibt auch kleinere, dann können wir nicht mitmachen. Und dann schreibt er, das schließt die Verweigerung des Gehorsams, also des Untertänigseins, bis hin zur Möglichkeit des gewaltlosen Widerstandes, einschließlich der Bereitschaft dafür zu leiden, ein. Wir haben den Auftrag, gewaltlos Widerstand zu leisten, den Notfall dafür ins Gefängnis zu gehen und darunter zu leiden, vielleicht sogar im schlimmsten Fall wie bei Bonhoeffer erschossen zu werden. Aber wir haben nicht das Recht, Gewalt zu üben. So viel aus Wilfried Herles Dogmatik, Seite 381 bis 82. Kann ich empfehlen, aber niemand ist perfekt, auch er nicht. Auch manches ist gut, manches ist schlecht, manches ist so mittel. Aber das hilft manchmal, wenn man sich einem Thema irgendwie konzentriert vornehmen will und darüber nachdenken möchte. Für mich steht fest, ich komme auch zum Ende, keine Angst, dass letztendlich dieses Untertansein der Obrigkeit eine Ergänzung zum Liebesgebot ist, dreifaches Liebesgebot. Du sollst Gott lieben, dich selbst und den Nächsten wie dich selbst. Und dann ist es ja ein Auftrag, dem Kaiser das zu geben, was des Kaisers ist. Es ist ein Auftrag, der Obrigkeit untertan zu sein. Aber genauso wie beim Nächsten heißt das nicht immer nur Ja, Ja und Amen und immer geben, sondern es heißt auch manchmal Nein sagen. Und dafür kann die Regierung uns auch nutzen. Ich glaube, Präsident Reagan, der hat immer christliche Berater an seiner Seite gehabt und immer gefragt, was sagt Gott denn dazu? Was sagt die Bibel dazu? Und wir können auch helfen. Die Politik könnte sich das zunutze machen, wenn sie Interesse daran hat. Aber wir haben den Auftrag von Gott, die Regierung, die Obrigkeit, die Autoritäten zu respektieren, wertzuschätzen, aber auch darauf hinzuweisen, wenn sie Gottes Gebote mit Füßen treten und sich sogar dem Bösen verschreiben und ihrer Verantwortung, ihrer Macht, die Gott ihnen gegeben hat, nicht nachkommt. Dann gilt es, aufzustehen. Wir als Christen können nicht die drei Affen machen. Nichts hören, nichts sagen, nichts sehen. Geht nicht. Wir können bei einigen Themen einfach nicht mitmachen. Die Familien- und Ehevorstellungen der Bibel sind inzwischen ganz anders als das, was die Gesellschaft sagt. Da können wir nicht mitnehmen, das geht nicht, weil das gegen Gottes Schöpfung verstößt. Sexualmoral ist nicht mehr so, wie Gott sie geschaffen hat und damit nicht mehr heilig. Wir können da nicht mitmachen. Pubertätsblocker. Zitat, die Bundesregierung empfiehlt nicht die Einnahme von Pubertätsblockern, sondern gibt immer wieder die Möglichkeit, irgendwie auszuweichen, wenn es Probleme gibt. Sind einige Themen. Abtreibung. Natürlich gibt es Ausnahmen. Und natürlich können wir als Christen auch nachvollziehen, dass man da nicht mit Scheuklappen rangehen muss. Aber so viele Abtreibungen, da können wir nicht mitgehen und sagen, nee, nur weil einer eben flott mit seiner Freundin ins Bett hüpft, dann schwanger wird, dann einfach zu sagen, ach, Abtreibung ist ja nicht schlimm, einfach wegmachen und dann den Müll schmeißen, das geht nicht. Da können wir nicht mitmachen als Christen. Aber wir dürfen es uns auf der anderen Seite auch nicht einfach machen. Einfach nur mal dagegen sein, sondern sich wirklich da reinbegeben und Gedanken machen, das Gehirn einschalten, die eigene Meinung finden und immer fragen, was würde Gott dazu sagen und wann muss ich meinen Mund auftun, gegen etwas zu protestieren. Und so gibt es viele, viele, viele Themen, die in Ordnung sind von der Regierung, da können wir mitgehen, aber es gibt auch viele Themen inzwischen, wo wir aufstehen müssen, da kommen wir nicht drum rum. Aber niemals mit Gewalt. Ein letztes Beispiel, Corona. Ich bin kein Impfgegner, bin selber geimpft oder so. Aber in der Nachzeit, auch wieder letztens beim Beerdigungsgespräch, wurde mal klar, wo die Grenze überschritten worden ist von der Regierung, ist das alte, einsame, sterbende Menschen abgeschottet worden sind vom Besuch ihrer Lieben und der Familien und der Freunde. Dass wir hier Gottesdienst mit online machen mussten und wir nicht hier zusammenkommen durften, nicht schlimm. Mit der Impfung finde ich persönlich nicht schlimm, da rege ich mich nicht drüber auf. Aber da wurde mir bewusst, da hätten wir was sagen müssen. Ja, Menschen, die im Sterben lagen, durften nicht besucht werden, weil sie könnten ja sterben, wenn sie sich anstecken. Stattdessen wurden sie von den Familien einfach abgeschottet und sind einsam gestorben. Und da muss man sagen, da können wir als Christen, hätten wir da nicht mitgehen können. Vieles können wir regeln. Gott hat die YouTube-Zeit gesegnet mit Corona, hat Gutes daraus entstehen lassen. Aber bei manchen Dingen, muss man sagen, hätten wir als Christen lauter protestieren sollen. Dass Menschen wirklich vereinsamten, weil Besuch verboten war. Gott sei Dank haben einige Krankenhäuser und Seniorenheime die Augen zugedrückt und gegen das Gesetz gehandelt. Aber richtig war das nicht. Und so wird es konkret. Und dann bitte nicht verstehen, man muss immer unterscheiden. Also das mit dem Impfen, das ist schwer. Da kann man ganz schwer eine Meinung Gottes zu finden. Aber bei solchen Sachen, und da habe ich drüber nachgedacht, da muss ich sagen, nee, Gottes Wille ist das nicht gewesen. Arme, alte, kranke Menschen abschotten. Und da muss man eben aufpassen, wieder sind wir wieder am Anfang, immer gucken, dass die eigene persönliche Meinung nicht Gott untergeschoben wird und dann sagt, Gott ist quer oder Gott ist das oder jenes. Und das steht nirgendwo in der Bibel. Überprüft meine Meinung, was ich sage. Schaut selber in die Bibel, das ist Martin Luthers Anlass, damit ihr alles überprüfen könnt. Glaubt keine Menschen, glaubt aber bitte der Bibel. Amen.